Ja, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, auch ich möchte Ihre Geduld nicht übermäßig strapazieren und werde deswegen bezüglich der Informationen aus meinem Zuständigkeitsbereich wie Fortbildung, Weiterbildung und Präventionskommission auf unseren Tätigkeitsbericht verweisen. Über die Ausbildungsordnung für medizinische Fachangestellte, wie es unsere Arzthelferinnen sich ja in Zukunft nennen werden, haben wir Sie bereits in der Mai-Ausgabe des Bayerischen Ärzteblattes informiert. Bei Bedarf habe ich sicherlich die Gelegenheit, während der Diskussion auf den einen oder anderen Punkt einzugehen. Also kommen wir gleich zu meinem Hauptthema, nämlich der Strukturwandel in der ärztlichen Versorgung in Bayern. Ich möchte dies anhand der unterschiedlichen Versorgungsebenen, der hausärztlichen, der fachärztlichen und der stationären Versorgung darstellen. Zunächst zur hausärztlichen Versorgungsebene. Betrachtet man oberflächlich die Zahlen, die bayernweit gelten, dann könnte man den Eindruck bekommen, die Welt in Bayern wäre in Ordnung, sowohl bezüglich der hausärztlichen als auch bezüglich der fachärztlichen Versorgung. Denn nach einem Einbruch von 2001 auf 2002 kam es bereits im nächsten Jahr 2003 zu einer Kompensation und seitdem aber kommt es zu einer kontinuierlichen Abnahme des Zuwachses. Schaut man jetzt aber schon allein in die Regierungsbezirke, stellt sich das Ganze bereits anders dar. In München haben wir bereits einen Rückgang der Arztzahlen im hausärztlichen Bereich von 2,3%. In Unterfranken haben wir ebenfalls einen Rückgang der Arztzahlen in der hausärztlichen Versorgung. Schauen wir jetzt in die Altersstruktur. In der Altersstruktur ist festzustellen, dass in bereits über 100 Gemeinden, das sind 6,6% aller bayerischen Gemeinden, also von 1.500, alle Hausärzte älter als 60 Jahre sind. Und diese Zahl dieser Gemeinden hat sich in den letzten 5 Jahren verdoppelt. Schauen wir nach rechts. Hier haben wir die bayerischen Gemeinden dargestellt mit einem hausärztlichen Anteil von 25%, die älter als 60 Jahre sind. Im Jahre 2001 waren das 16,9%, im Jahre 2006 waren das bereits 29,3% der bayerischen Gemeinden, bei denen ein Viertel der Hausärzte älter als 60 Jahre sind. Meine sehr geehrten Damen und Herren, das heißt, dass bereits ein Drittel der Gemeinden, der bayerischen Gemeinden, ein Viertel der Hausärzte älter als 60 Jahre sind. Und diese Hausärzte werden in den nächsten 5 bis 8 Jahren ausscheiden. Und sie werden eben nicht von jungen Kolleginnen und Kollegen ersetzt werden. Das heißt, spätestens in 5 bis 8 Jahren werden wir einen eklatanten Hausarztmangel haben, sowohl bayernweit als auch besonders in strukturschwachen Regionen. Aber schauen wir jetzt nun mal, hier müssen wir noch darstellen, anhand der Karte von Niederbayern, wo wir Gäste sind. Wenn Sie hier jetzt die Karte anschauen mit den einzelnen Gemeinden, dann sind, umso dünkler die Region ist, umso höher ist der Anteil der Hausärzte über 60 Jahre. Das ist die Karte von 2001. Schauen wir uns jetzt die Karte von 2006 an. Dann sehen Sie die eklatante Zunahme dieser dunkel gefärbten Gemeinden. Also ich meine hier rot und das ganz dunkelrote Umbrienfarbene. Also ich glaube, das ist eindeutig, wie hier die Altersstruktur sich verändert. Das heißt, wie die Zunahme der älteren Hausärztinnen und Hausärzte ist. Und diese Karte könnte ich Ihnen für jeden Regierungsbezirk zeigen und die Karte könnte ich Ihnen auch für ganz Bayern zeigen. Das würde sich in keiner Weise unterscheiden. Gehen wir jetzt weiter und schauen nach, wie schaut es mit den Neuzugängen aus? Ja? Gehen wir davon aus, dass die Neuzugänge so bleiben, wie sie jetzt sind, dann werden die Hausärzte bis zum Jahre 2016, also innerhalb der nächsten 10 Jahre, einen Zahlrückgang haben von 800 Hausärzten in Bayern. Das entspricht 11%. Das ist hier die dunkelblaue Parabel. Gehen wir aber davon aus, dass der Zugang der Hausärzte um 3% zurückgeht. Und davon ist eher auszugehen. Es ist realistischer aufgrund der Attraktivität dieses Berufsbildes im Augenblick. Dann kommt es zu einem Rückgang von 1.300 Hausärzten, das ist also die gelbe, die untere Parabel, von 1.300 Hausärzten und das bedeutet 14%. Das heißt ganz konkret, dass im Jahre 2016 jeder 7. Hausarztsitz verschwinden wird. Und ich meine, das sind die Zahlen, die man herannehmen muss, wenn man hier einfach in die Zukunft planen will und wenn man hier auch auf gewisse Missentwicklungen hinweisen will. Und die eindeutige Aussage, und das ist keine Spekulation, sondern das ist evaluiert, ist, dass in 10 Jahren wir in eine hausärztliche Unterversorgung geraten, wenn wir nicht entsprechend dagegen steuern. So viel zum hausärztlichen Bereich. Wie schaut es in der fachärztlichen Versorgung aus? Auch in der fachärztlichen Versorgung ist die Situation ähnlich. Auch hier können Facharztsitze zum Teil nicht mehr nachbesetzt werden. Aber hier haben wir noch ein anderes Phänomen. Hier kommt es zu einer Verlagerung von Facharztsitzen vom flachen Land, von der Peripherie in die Zentren, in die Städte. Und dadurch kommt es zu einer Ausdünnung der fachärztlichen Versorgung auf dem flachen Land. Ich möchte das jetzt an 3 Beispielen darstellen. Das erste Beispiel ist ganz oben im Norden. Das ist der Landkreis und die Stadt Hof. Und diese Folie verdanke ich dem Kollegen Freud, der sie mir entgegenkommenderweise zur Verfügung gestellt hat. Und ich möchte es hier nur mal festmachen im Bereich der Hals-Nasen-Ohrenärztlichen Versorgung. Ganz konkret hier auch die Karte von 2001, die hier zeigt, dass 6 HNO-Ärzte diese Region betreuen, versorgen. Das sind 170.000 Einwohner. 4 HNO-Ärzte befinden sich im Landkreis, 2 in der Stadt Hof, also eine recht vernünftige Verteilung. Wie schaut es heute aus? Wir haben heute 6,5 HNO-Fachärzte für die Versorgung von 170.000 Einwohnern. Aber wo sind die jetzt? Davon sind 4,5, halbe ist bedingt durch das MVZ, in der Stadt Hof. Die Stadt Hof hat ungefähr 50.000 Einwohner. Und wir haben noch 2 HNO-Ärzte im Landkreis Hof. Und es sind 120.000 Einwohner. Hier kommt es zu einer Diskrepanz in der Versorgungsdichte und es führt auch dazu, dass der HNO-ärztliche Bereitschaftsdienst hier nicht mehr aufrechterhalten werden kann. Und so wie ich es hier darstelle an der fachärztlichen Versorgung der HNO-Ärzte, so könnte ich es Ihnen darstellen im Bereich der Augenärzte und der Gynäkologen. Das ist der allgemeine Trend, hier dargestellt am Beispiel Hof. Gehen wir in den Südwesten Bayerns, in meine Heimat nach Schwaben, dann stellt sich das folgendermaßen dar. In den letzten 5 Jahren konnten, ich erwähne jetzt auch hier nochmals die Hausärzte, zu keiner Nachbesetzung bezüglich 12 hausärztlichen Praxen. Es kam aber auch zu keiner Nachbesetzung in 12 fachärztlichen Praxen. Und hier fallen vor allem die Gynäkologen auf und die Augenärzte. Bei den Augenärzten ist es auch ein bayernweiter Trend, hier festzustellen. Wenn Sie jetzt hier in der Mitte den Landkreis Unterallgäu betrachten mit der Stadt Memmingen, dann ist hier festzustellen, dass in dem letzten Jahr es zu einer Verlagerung von 3 Facharztsitzen aus dem Landkreis Unterallgäu, und es ist ein großer Landkreis, wie Sie hier sehen, also eine große Fläche, in die kreisfreie Stadt Memmingen. Das waren 2 chirurgische Facharztsitze und es war ein radiologischer Facharztsitz. Als Kreisverbandsvorsitzender kann ich Ihnen nur berichten, dass es zu größter Unruhe in der Bevölkerung geführt hat. Nämlich keinen Chirurgen mehr auf dem flachen Land. Alle Patienten und Patienten müssen für die ambulante chirurgische Versorgung sogar an ihrem Kreiskrankenhaus vorbei in Mindelheim nach Memmingen fahren. Und das führt zu Problemen. Und ein weiteres Indiz, wie attraktiv es geworden ist, einen Arztsitz zu übernehmen, sehen Sie daran, dass Sie in Bayern 2 Facharztsitze zum Nulltarif weitergeben mussten. Wir mussten froh sein, überhaupt einen Nachfolger zu finden. Das war ein neurologischer Facharztsitz und ein Augenarztsitz. Und last but not least, noch in die Region Niederbayern. Hier schaut es so aus, dass in den letzten 5 Jahren 25 hausärztliche Sitze nicht nachbesetzt werden konnten. In 7 Bereichen sind wir noch auf Nachfolgesuche. Und hier wird es wieder eklatant am Beispiel der Augenärzte. Es konnten 5 augenärztliche Facharztsitze nicht nachbesetzt werden. Das sind jetzt hier die roten Felder. Das ist einmal der Landkreis Straubing, wo wir uns jetzt befinden, und der Landkreis Rottal-Inn. Ein Facharztsitz für einen Arzt für Kinder- und Jugendpsychiatrie konnte im Landkreis Kelheim nicht nachbesetzt werden. Und auch hier in dieser Region kommt es zu Facharztsitzverlagerungen von der Peripherie in die Stadt. Zum Beispiel in Passau war es eine dermatologische Praxis. Oder es kam auch zu einer Verlagerung eines Einzelarztsitzes, nämlich aus Dingolfing nach Landau in ein MVZ. Also wir können hier feststellen, dass es im fachärztlichen Bereich zu einer Verlagerung von Facharztsitzen von der Peripherie in die Mittelzentren kommt oder von der Einzelpraxis ins MVZ. Jetzt noch ein Blick auf die stationäre Versorgung. Hier führt natürlich die Verkürzung der Verweildauer, und ich habe es Ihnen hier dargestellt. 1975 hatten wir noch eine Verweildauer von 19,7 Tagen, 2006 haben wir eine Verweildauer von 6,3 Tagen und angestrebt ist nach offiziellen Zahlen eine Verweildauer von 4,3 Tagen. Und diese Verkürzung der Verweildauer führt natürlich zu einem Abbau von Krankenhausbetten. Und wenn Sie hier die letzten 15 Jahre betrachten, kam es zu einem Abbau von 13% Krankenhausbetten. Man kann sie nicht genau lesen. Die linke Säule 1990 sind 80.000 und rechts sind es 69.500. Also eine Abnahme von 1.500 Krankenhausbetten. Und das führt natürlich in der letzten Konsequenz zur Schließung von Krankenhäusern. Und hier kam es in den letzten 16 oder 15 Jahren zu einer Schließung von 35 Krankenhäusern in Bayern. Und das macht also 10% aus. Und hier betroffen sind natürlich vor allem kleinere Krankenhäuser, Krankenhäuser mit weniger als 50 Betten. Und ich war überrascht, wie ich in den Krankenhausbedarfsplan reinschaute. Wir haben in Bayern 63 Krankenhäuser mit weniger als 50 Betten, zum Teil nur mit einer Hauptabteilung, zum Teil mit zwei Hauptabteilungen und größtenteils dann eben ohne Belegabteilungen. Und genau diese Häuser sehe ich gefährdet. Ja. Und hier in der Region Straubing, in der Region Niederbayern, haben wir 7 Krankenhäuser mit weniger als 50 Betten. Gut, zusammenfassend, wohin wird das führen? Wie wird sich die Versorgungsstruktur ändern? Einmal im hausärztlichen Bereich wird es dazu führen, dass hausärztliche Einzelpraxen, vor allem auf dem flachen Land, nicht mehr nachbesetzt werden. Das heißt, es kommt zu einer Reduktion hausärztlicher Einzelpraxen. Zweitens, in der fachärztlichen Versorgung führt es zu einer Verlagerung von der fachärztlichen Versorgung vom Land in die Stadt, von der Einzelpraxis in das Gesundheitszentrum. Der Abbau von Krankenhausbetten, wie gerade erwähnt, führt zur Schließung kleinerer Krankenhäuser. Und insgesamt lässt sich feststellen, dass die stationäre Behandlung immer mehr in den ambulanten Bereich verlagert werden wird. Um hier entgegensteuern zu können und größere Härten, wenigstens bezüglich der hochqualitativen Patientenversorgung, aus dem System nehmen zu können, werden wir uns bisheriger Kooperationsformen und vor allem neuer Kooperationsformen, die das Vertragsarztänderungsgesetz uns ermöglicht, und deswegen appelliere ich auch hier nochmals an die Politik, dieses Vertragsarztänderungsgesetz zum 01.01.2007 einzuführen, auch wenn wir bezüglich der Berufsordnung gewisse Bauchschmerzen haben, aber der Präsident hat es bereits gesagt, wir müssen hier aufeinander zugehen, damit sich Berufsordnung und Vertragsarztänderungsgesetz decken. Hier eine Diskrepanz aufrechtzuerhalten, das würden wir nicht überstehen. Also nochmals die Aufforderung, Einführung des Vertragsarztänderungsgesetzes, um neue Kooperationsformen zu ermöglichen. Im hausärztlichen Bereich wird es vermehrt zur Bildung von Praxisgemeinschaften und Gemeinschaftspraxen kommen. Das können wir jetzt schon tun. Aber auch die Bildung überörtlicher Gemeinschaftspraxen macht Sinn. Gerade wenn wir dann denken, dass wir aus dem flachen Land zum Teil überhaupt keinen Hausarzt mehr haben werden, sodass eben diese Gemeinschaftspraxen dann doch eben in der Gemeinschaft und aus der Gemeinschaft heraus, zum Beispiel eben irgendwo in der Peripherie, doch vielleicht an 2 Nachmittagen oder an 2 Vormittagen eine Sprechstunde abhalten können und somit dieser Unterversorgung etwas Abhilfe leisten können. Des anderen, fachübergreifende Teilgemeinschaftspraxen halte ich für eine ganz interessante Kooperationsform, nämlich dass zum Beispiel ein Hausarzt mit einem Facharzt für Kinder- und Jugendpsychiatrie zusammenarbeitet und an einem Nachmittag in der Woche eben bei bestimmten Indikationen diese Patientinnen und Patienten gemeinsam betreut. Oder eben in Zusammenarbeit mit einem Kinderarzt oder in Zusammenarbeit mit einem Neurologen. Theoretisch eigentlich in Zusammenarbeit eines jeden Facharztes könnte ich mir dieses vorstellen. Und das wäre ja auch wieder dann die Chance, den Facharzt aus dem städtischen Bereich aufs Land zurückzuholen, zumindest für 2 Nachmittage. Auch das halte ich für eine äußerst interessante Lösung. Im fachärztlichen Bereich wird es sicherlich zu fachübergreifenden und aber auch zu sektorenübergreifenden fachärztlichen Gemeinschaftspraxen und Gesundheitszentren an Mittelzentren kommen. Und auch diese sektorenübergreifende Kooperationsform wird vielleicht behilflich sein, dass das eine oder andere kleinere Krankenhaus überleben kann. Auch der Ausbau des Belegarztsystems wäre gerade die ideale Form der integrierten Versorgung. Und auch dies könnte dazu beitragen, dass das eine oder andere kleinere Haus überleben kann. Insgesamt wird es natürlich auch dazu führen, dass neue Versorgungsformen gebildet werden und zukunftsträchtig sein werden. Ich denke hier an die sogenannten Anlaufpraxen, die gerade in Schleswig-Holstein installiert waren, um hier eben die Sicherstellung der ärztlichen Versorgung außerhalb der Praxiszeiten zu sichern. Und diese Anlaufpraxen sind in Schleswig-Holstein primär Krankenhäusern vorgeschaltet und deswegen werden sie auch ein Filter sein am Übergang ambulant in stationär. Und genau durch solche Praxen können wir auch dazu beitragen, dass die ärztliche Tätigkeit auf dem flachen Land wieder attraktiver wird. Wir in Bayern, wir verfolgen hier mehr das System der sogenannten Bereitschaftspraxen. Das läuft sehr, sehr zögerlich an. Wir haben auch große Hemmnisse, große Bedenken. Die müssen wir über Bord werfen, liebe Kolleginnen und Kollegen. Wir müssen bereit sein, hier auch etwas Flexibilität zu zeigen und in Zukunft zu schauen. Denn ich bin auch der Meinung, dass wir in Bayern flächendeckend Bereitschaftspraxen, entweder am Krankenhaus oder außerhalb des Krankenhauses, das sehe ich gar nicht für so entscheidend. Aber wir müssen hier mehr Bereitschaftspraxen wieder installieren, um die Bereitschaftsdienstzonen zu vergrößern. Das heißt, um kleineren Bereitschaftszonen die Chance geben, in größere aufzugehen. Und das, liebe Kolleginnen und Kollegen, ist ein Stück Lebensqualität. Und diese Lebensqualität, die brauchen wir für unseren Nachwuchs, um den Nachwuchs wieder aufs Land zu bekommen. Also hier sehe ich eine ganz wichtige Funktion. Und als dritte neue Versorgungsform denken wir an die Brückenstationen. Ich glaube, der Workshop hat sich, der niedergelassene Erste, hat sich gestern auch mit diesem Thema intensiv befasst. Brückenstationen machen Sinn, gerade aufgrund der kürzeren Verweildauer in den Krankenhäusern. Gerade deswegen, weil nach stationärer Entlassung noch eine intensivere ärztliche Betreuung notwendig ist. Die Patientinnen und Patienten müssen nicht mehr im Krankenhaus behandelt werden, aber sie können auch nicht zu Hause behandelt werden. Deswegen für eine Übergangsphase, 2, 3, 4 Wochen, die Aufnahme in eine solche Brückenstation, die von ambulant tätigen Hausärzten auch in Zusammenarbeit mit den Fachärzten betreut wird. Da sehe ich einen Schritt in die Zukunft und das macht wirklich auch Sinn bezüglich einer hochqualitativen Versorgung unserer Patientinnen und Patienten. Jetzt können wir zurückgehen, bitte. Ja, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, cambiare tutto per lasciare tutto come. Auf Deutsch, alles muss sich ändern, damit es so bleiben kann, wie es ist. Mit keinem passenderen Ausspruch von Giuseppe Tomasi di Lampedusa aus dem Roman Der Leopard könnten wir die derzeitige Situation der Profession Arzt beschreiben. Unser Berufsbild ist im Wandel, auch die Rolle, die wir in diesem System bekleiden. Der Präsident hat es gerade angesprochen. Auch die Aufgabe der Bayerischen Landesärztekammer wird es sein und bleiben, einerseits die ihr obliegenden Regularien für die Ausübung des ärztlichen Berufes, wie Weiterbildungsordnung, Berufsordnung, Fortbildung, dementsprechend auszugestalten und anzupassen. Und andererseits müssen wir aber auch rechtzeitig auf die sich abzeichnende Entwicklung hinweisen und dafür Sorge tragen, dass die Versorgung unserer Patientinnen und Patienten weiterhin auf einem hohen qualitativen Niveau gesichert ist und eine vertrauensvolle Arzt-Patienten-Beziehung als Konstante erhalten bleibt. Das heißt konkret, wir müssen versuchen, bei der Umsetzung des jetzigen Referentenentwurfs, wenn es geht, noch zu retten, was zu retten ist. Wir dürfen aber uns auch nicht scheuen, dazu beitragen, dass dieses Gesetz beerdigt wird. Andererseits, liebe Kolleginnen und Kollegen, müssen wir gleichzeitig auch Sorge dafür tragen, dass nach sorgfältiger Analyse der Versorgungssituation, Professor Beeske sagte es gestern, vor der Therapie steht die Diagnostik. Also bitte vorher eine anständige Versorgungsanalyse der Versorgungsstruktur. Um die Regierung, um die Koalition zu beraten, sondern die sollten von vornherein entsprechend einbezogen werden und sollten auch ernst genommen werden und sollten auch angehört werden, damit dann eben... Ja, das ist, glaube ich, ein Beifall wert, denn genau hier fehlt's. Ja? Der Sachverstand, der war nur im BGM, im Bundesministerium für Gesundheit, im BMG, und da auf ganz wenige Personen bezogen. Ansonsten wurde im Prinzip niemand gefragt und es wurde vor allem auf niemand gehört. Und das ist das Hauptübel und das ist das Hauptproblem. Und das muss sich ändern. Und nur dann haben wir eine Chance, ein tiefgreifendes, grundlegendes Reformwerk auf die Bahn zu bringen, einzuleiten und dann ein Gesetz zu schaffen, das vielleicht länger reicht als ein Jahr. Das heißt, nach dem Motto, nach der Reform ist vor der Reform. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.